D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Servus zusammen.
Und Herr Pähler.
Ich grüße euch. Guten Abend.
Die Zeitung X bezieht ihren Mantelanteil künftig zentral vom Newsdesk der Verlagsgruppe Y, twitterte @1980Jan.
Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit an Computern und Co. Ja, tatsächlich, Smiley, twitterte freies Kinderlexikon.
XY, Doppelpunkt, das ist die Zukunft des Mediums, Z. Thesen zum Journalismus allgemein bin ich auch satt, schreibt @deklammer.
XY sicher, Doppelpunkt, das wird das nächste Netflix, twitterte Christian Helms.
Teenager fliehen aus Facebook, die Zukunft liegt im Paid Content, Print lebt, schreibt T. Knüver.
Christoph Käse sieht sich durch ...... bestätigt, twittert Lepetre.
Ist das Leistungsschutzrecht gescheitert und werfen die Verlage die Flinte ins Korn? Nein, ganz im Gegenteil, twittert @Larry.
Alles, was sich nur um die Tweets oder Behaarung von @KaiDiekmann dreht. Dieser Tweet stammt von Klingebiel.
Ist das die Zukunft des Journalismus? Print stirbt. Medienexperten warnen vor, schrieb @UdoStiel.
Verlag XY entlässt Redakteure. XY kritisiert Ukraine-Berichterstattung, irgendwas mit Netzgemeinde und neuen Medien. Ein Tweet von Kollege.
YouTube Doppelpunkt, die Stars, die keiner kennt, schrieb @Mr_Mo.
Kai Diekmann rasiert sich wieder, das twittert Inselblock.
Das sind die Schlagzeilen, die ihr uns gerade geschickt habt, weil ihr diese Schlagzeilen im Jahr 2015 in der Medienberichterstattung nicht mehr hören wollt.
In dieser Woche, da kümmern wir uns aber auch nochmal um die Schlagzeilen aus dem Jahr 2014, die wir gerne ja auch nochmal hören wollen. Der große Jahresrückblick heute hier mit Hajo Schumacher, der später bei uns zu Gast sein wird. Und wir klingen, glaube ich, mal bei ihm kurz durch, oder?
Ja, können wir mal machen. Ich lege schon mal die Nummer raus.
Mhm. Die erste Meinung.
Kommt heute vom Journalisten Christian Jakobetz. Er ist sich sicher, das Jahr 2015 ist das Jahr, in dem die neue digitale Medienwelt endgültig Gestalt annimmt. Dazu hat er 5 Thesen aufgeschrieben, wie sich Medien im Jahr 2015 am besten positionieren. Unter anderem These 5, die da heißt, entbündle Inhalte, gebündelte Vermarktung. Dazu schreibt Jakobetz, Zitat, es ist ein Irrglaube, wenn man meint, man könne im digitalen Zeitalter noch oder wenigstens sehr viele um das gleiche Lagerfeuer versammeln. Das letzte große TV-Lagerfeuer wurde am Samstag gelöscht und nicht mal mehr die Kids lesen heute noch alle brav ihre Bravo. Man wird also nicht daran vorbeikommen, viele kleinere Lagerfeuer zu entzünden, an denen sich versammelt, wer sich dort eben versammeln mag. Und das, ohne das Ziel zu haben, dass sie am Ende doch wieder zu einem großen Lagerfeuer zusammenkommen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Also ganz so sicher wie Christian Jakobetz bin ich mir ja nicht, dass die neue digitale Medienwelt im kommenden Jahr nun endgültig Gestalt annimmt. Endgültig, das hat für mich gleich immer sowas Abschließendes, aber ich glaube, genau das wird es in einer digitalen Medienwelt niemals geben. Die Entwicklung, die geht permanent weiter und die Gestalt der Medienwelt wird eben niemals aufhören, sich zu verändern. Trotzdem, in Bezug auf sein Lagerfeuerbild, da hat Christian Jakobetz recht. In der digitalen Medienwelt, da wird es das eine große Lagerfeuer, um das sich alle versammeln, niemals mehr geben. Und das ist auch nicht schlimm. Aber das haben leider viele etablierte Medien noch immer nicht erkannt und sitzen weiterhin treu um ihre letzten noch glühenden Aschehaufen aus der alten Medienwelt herum. Und ich bin pessimistisch, dass dies am Ende des kommenden Jahres anders aussehen wird.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das vorausschauende Jahresrückblicks-Medienmagazin.
Ich glaube, was Daniel uns allen gerade mit diesen Worten sagen möchte, ist, dass wir uns heute an einem Zeitpunkt befinden, wo, ich rechne kurz, 352 Tage dieses Jahres.
Das hast du bei der Wikipedia doch eben nachgeschaut.
Ach, die Wikipedia ist doch nicht so schnell. Morgen ist das doch schon wieder anders. Das sind doch schon nur noch 351 Tage. Es bleiben also nur noch 13 Tage, bis das Jahr 2014 und damit das Medienjahr 2014 zu Ende geht. Und das gucken wir uns heute nochmal an. Das wolltest du uns sagen, richtig?
Denn es gab ja wirklich so viel zu entdecken in diesem Jahr. Also einige Sachen, die einem spontan eingefallen sind, aber auch einige Sachen, als ich nochmal so unser Archiv durchforstet habe, wo ich dachte so, oh Mensch, das ist ja auch in diesem Jahr passiert.
Zum Beispiel?
Aber was bleibt davon übrig? Das ist ja die große Frage, die wir heute Abend klären sollten.
Ja, und das tun wir nicht alleine, sondern wir haben uns einen Gast dazu eingeladen. Wir freuen uns immer, das kann man glaube ich schon so sagen, ohne dass wir lügen, Daniel, dass wenn er bei uns ist, um mit uns das Medienjahr nochmal Revue passieren zu lassen. Die Rede ist von Hajo Schumacher. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Schumacher, wir sollten vielleicht erstmal klären, das Jahr 2014 ist ja schon so gut wie zu Ende. wenn es jetzt hier irgendwo im Hintergrund kracht oder eine Explosion zu hören ist, bitte nicht wundern, denn vor dem Haus hier finden Dreharbeiten für Alarm für Cobra 11 statt. Das hat nichts damit zu tun, dass die jetzt hier irgendwie das
Funkhaus... Hält das zum Medienjahr dazu, Cobra 11?
Nee, eigentlich nicht, aber falls es irgendwie gleich kracht, heißt das jetzt nicht, dass das Studio auseinanderfliegt und so.
Wobei man hätte, könnte ja auch glauben, dass das asbestverseuchte Gebäude der Deutschen Welle nebenan endlich entsorgt würde.
Deutsche Welle, das ist doch mal was fürs Medienjahr.
Ja, da sind wir schon mitten im Thema,
tolle
oder?
Tolle Überleitung. Warum habt ihr beiden eigentlich nicht Wetten, das gekriegt, ihr beiden Entertainer?
Sollen wir Ihnen was sagen?
Ja, Sie habt abgelehnt.
Nein. Ich hätte es gern gemacht.
Ach, und Kollege Fiene war wieder...
Ja, der hat Lampenfieber gehabt.
Ach Quatsch, der ist mir so intellektuell. Zu groß. Gut. Hätten wir das schon mal erledigt. Mehr wollen wir über Wetten, das auch nicht verlieren, oder?
Doch. Nein, wirklich nicht. Ach, wir sind schon ein bisschen traurig.
Ach, come on, niemand ist traurig. Das ist so geheuchelt. Keiner hat wirklich geguckt. Alle haben darauf gewartet, was der nächste amerikanische Gast wieder an Bösartigkeiten loslässt. Und ja.
Und Ben Stiller war sozusagen wirklich sehr, sehr, sehr ausdrucksschwach, muss man wirklich sagen.
Ja, also hätte gar nicht den... Stiller, ich meine, wir haben Til Schweiger, man muss da auch mal ein bisschen so Selbstbewusstsein haben.
Ja, der durfte ja immerhin nicht sitzen.
Und der musste auch nicht so eine Mütze aufsetzen. Ach nee, das war Boris Becker bei Pocher. Gut.
Wir kommen schon durcheinander. Mit den Belanglosigkeiten. Aber wenn wir jetzt mal das Jahr 2014 nehmen, was meinen Sie, wird denn vom Jahr 2014 so in der Medienhistorie überhaupt übrig bleiben? War das so ein Wischiwaschi-Jahr, wo nur so eine graue Suppe war, wo am Ende nichts übrig bleibt? Oder sehen Sie da auch ein Thema, wo Sie sagen, jawohl, dafür steht 2014?
Also sicherlich für eine tragische Sache, nämlich für den Tod von Frank Schirmacher. Das war für mich ein sehr tragisches und bewegendes Ereignis, weil so viel älter ist er auch nicht als ich und ich hatte ihn noch ein paar Wochen vorher gesehen. Und wir befanden uns gerade auch noch in einem Austausch, in einem kleinen, völlig belanglosen und auf einmal piff und er ist tot. Und der fehlt. Also man muss ja nicht alles gut und richtig gefunden haben, was er geschrieben hat, aber er war einfach eine unglaubliche Kraft in seiner ganzen Art. Und ja, das wird von 2014 auf jeden Fall bleiben, das Jahr, in dem Frank Schirmacher
aber
von uns ging.
Was machen Sie es doch nochmal konkreter? Woran werden wir dann auch 2015 beispielsweise merken, dass Frank Schirmacher fehlt? Weil solche Jahresrückblicke sind ja genau immer auch solche Momente, wo man dann auch an so tragische Dinge erinnert. Aber im Grunde geht das Leben dann weiter. Aber woran würden Sie festmachen, merken wir, dass ein Frank Schirmacher in unserer Debatte fehlt?
Das ist jetzt ein bisschen esoterisch. Wir werden es daran merken, dass was fehlt. Weil Frank Schirmacher hat so im Abstand von 18 Monaten immer irgendeine Debatte angestoßen. Nicht immer ganz erfolgreich, aber der hat sich halt immer auf Themen draufgesetzt. Sehr früh und sehr energisch und sehr pointiert. Und wer tut das denn jetzt im deutschen Feuilleton oder in der deutschen Politik, dass er sagt, Attacke, hier müssen wir hin, das ist interessant, da tut sich was. Und auch jemand, der, ich meine, hey, was haben wir alle gegrinst, als der sich damals bei Craig Venter, als das Genom entschlüsselt wurde und so, als er sich da draufgesetzt hat, die ganze FAZ da einfach nur die Gensequenzen abgedruckt hat und so. Und das zeichnet ja die Schirmachers dieser Welt aus, dass man erstmal eine Weile braucht, um zu merken, dass das manchmal doch schon ganz schön weitblickend war, was die gemacht haben. Und mir fehlen so ein bisschen die Nachfolger. Also jemand, wo ich weiß, hey, wow. Und da sehe ich weder in der Zeit noch in der Süddeutschen noch in der FAZ so solche. Ich will ihn jetzt auch nicht übermäßig hochsterilisieren, wie ich glaube Andi Möller mal gesagt hat. Aber trotzdem, das fehlt. Debatten anstoßen. Und jetzt nicht nur darüber, ob Pegida doof ist oder nicht. Das ist langweilig.
Das Interessante ist ja aber auch, dass er sich, was man glaube ich auch sich von ihm abgucken sollte, zum Beispiel den Umgang mit dem Digitalen. Vielleicht die Tatsache.
Das ist ja was anderes, den Umgang mit Redaktionsmitgliedern.
Da kann ich nichts zu sagen.
Sollte man sich vielleicht nicht von ihm abgucken.
Da habe ich keine Ahnung drüber. Aber zum Beispiel das digitale Umarmen, weil selbst im Jahr 2014 vermisst man das ja doch noch an vielen Stellen in der Medienbranche.
Das, was vermisst man? Das Internet?
Das, ja, selbst das Internet vermisst
manche
man.
Manche vermissen das,
zumindest ja. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der digitalen Welt.
Ja, aber es ist immer so schwierig, das mit der ernsthaften Auseinandersetzung, weil 6 Monate später stellt man fest, das war alles Unsinn, was man da gedacht hat, oder nicht? Und das aber ist ja inzwischen auch schon wieder so ein bisschen...
Besser Unsinn mal, als gar nichts denken.
Ja, das ist schon wahr, aber es ist ja schon wieder so ein bisschen deutsch durchpolarisiert, ne? Die einen sind so auf der Jeff Jarvis-Linie und sagen, ey, es ist alles gut, es ist alles super. Und diese doofen Deutschen, das sind ja nur so Fortschrittsskeptiker und Technophobiker und all sowas. Und die anderen, die es eben andersrum sehen. Und in dem Moment, wo eine Debatte dieses Stadium erreicht hat, dieses magnetische Stadium, dass man immer nur noch Plus und Minus argumentiert und man ist dann entweder Bayern oder Dortmund in der Debatte, das ist das Langweilige. Interessant sind ja die Zwischentöne. Und da war Schumacher immer so ein überraschender Mann. Also das hat er leider nicht durchgezogen. Ich fand ihn ja besonders stark und überraschend in Zeiten der Finanzkrise vor 5 Jahren, als er dann auf einmal so richtig so basissozialistisch klang und den Banken an den Wickel wollte. Das war spannend. Hat er sich dann doch vom Wirtschaftsressort nochmal irgendwie unter Berücksichtigung der Anzeigenlage vielleicht sogar ins Gebet nehmen lassen. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir verzetteln uns. Was war denn für euch eigentlich die Debatte des Jahres übers Internet? Ist irgendwas Neues entdeckt worden diesmal?
Also ich finde,
NSA war schon vorher.
Das war schon 2013. Aber wir müssen ja auch wirklich sagen, das ist wirklich, dass wir jetzt, hätten wir vor einem Jahr gesprochen, im Vergleich, dass wir einige neue Medienangebote haben. Wir haben die Krautreporter, wir haben BuzzFeed Deutschland.
Ja.
Netflix ist jetzt auch zu uns hinabgestiegen, kann man ja schon fast sagen, wenn man sich die Medienbegleitung anschaut. Also langweilig ist es in dieser Hinsicht, was neue Dienste angeht, ja nicht gewesen.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch inzwischen auch was Normales. Ich meine, das ist ungefähr so, als wenn wir jetzt drüber reden würden, hey, es gibt neue Magazine auf dem Markt oder sowas oder neue Radiosendungen. Ja, natürlich gibt es was Neues. Ich glaube, das wirklich Spannende, was ich als Trend bei mir selber feststelle, und manchmal ist ja Recherche am eigenen Leib gar nicht so doof, mein Fernsehverhalten hat sich dramatisch verändert in den letzten 2-3 Jahren. Also das klassische Programmfernsehen, so hör zu gucken, 20.15 Uhr Tagesschau und so, gibt es überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Wir haben so ein T-Home-Dingsbums, ich glaube, das ist nicht wirklich weit vorne, aber man kann den Tatort zumindest anhalten, nur mal zum Beispiel. Und dann das Kind noch in Ruhe ins Bett bringen und dann fängt der Tatort halt erst um 20.47 Uhr an.
Wie machen Sie das dann mit den Tweets? Die passen dann ja gar nicht mehr.
Können Sie Twitter auch anhalten?
Ich stelle fest, dass ich die Tweets irgendwie nicht mehr so lustig finde. Ich bin Post-Tweet, also das gucke ich jetzt nicht mehr parallel, da bin ich irgendwie drüber weg. Ich lese die Wochenendzeitung parallel. Das ist das Schöne am Tatort, dass der hat so eine gewisse Langsamkeit. Da kann man ganz gut nochmal die Zeitung nachlesen währenddessen. Also das nennt man dann, glaube ich, Multitasking. Und ich stelle fest, dass mich das Fernsehangebot, also ich zeichne halt Dinge auf, ganz, ganz viel und einiges davon gucke ich auch. Aber ich bin völlig raus aus diesem... aus dem Normalfernsehen von früher. Und ich habe den Eindruck, da passiert letztendlich das Gleiche, was die Printmedien eigentlich schon hinter sich haben. Natürlich ist das Fernsehen immer noch wahnsinnig mächtig und es gucken immer noch ganz viele Leute, gar keine Frage. Aber dieses organisierte Gucken, das wird offenbar weniger, beziehungsweise gibt es ja vielleicht auch so eine Zweiteilung, dass es Menschen gibt, die einfach, weil sie nichts anderes zu tun haben, den ganzen Tag vor der Glotze hängen. Die finden aber die Anzeigenkunden wiederum nicht so spannend und die, ich sag mal so, Qualitätsgucker, die auch wissen, was Netflix ist, so wie ihr beide oder sowas, die verabschieden sich eigentlich. Und das wäre einfach mal spannend, sich zu überlegen, was da so passiert. Haben wir da kluge Aufsätze in diesem Jahr gelesen? Ich denke nach. Weiß gar nicht.
Also aber bestimmt.
Ich muss wirklich sagen, ich kann, glaube ich, genau sagen, welche Fernsehsendung ich live geguckt habe in diesem Jahr.
Drei.
Das war wirklich sehr, sehr...
WM-Finale?
WM-Finale? Also ein paar WM-Spieler sogar gesehen. Ja, nee, ich hab's aufgezeichnet. Ich geb's zu mir meinem T-Home von Unity Media. Ja. Also die Wetten, das Sendung, als Markus Lanz den Rückzug bekannt gegeben hat, am Ende, als es diese Überraschung in Anführungszeichen gab, hatten wir schon 2 Tage vorher in Was mit Medien schon eigentlich behauptet, dass eingestellt wird. Und dann haben wir jetzt die letzte Sendung und 2 Tatorte habe ich gesehen. Ein Münster-Tatort und einmal diesen einen aus München, wo das mit diesem Scheich da nachgespielt wurde.
Aber wie machst du das denn dann mit den Tweets? Oder guckst du sonst gar keinen Tatort dir an?
Nee, eigentlich nicht. Finde ich, ist. Aber vor allen Dingen, was ich wirklich sagen muss, ich gucke aber nicht insgesamt nicht wirklich weniger. Sind sie auch schon im Serienstadion? Also das, Herr Schumacher.
Meine Frau verwechselt auch immer Stadium und Stadion. Das finde ich ganz lustig.
Aber dann wissen Sie ja, was er meint.
Ja, genau. Ob ich im Serienstadion bin, ja, das ist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade. Wollt ihr eine private Geschichte?
Natürlich, ja, gerne.
Wir lassen es menscheln. Ich bin am Montag operiert worden. Mir ist ein ungefähr 4 Meter langes Stück Titan vom Schlüsselbein entfernt worden, weil da drunter mein Schlüsselbein wieder zusammengewachsen ist. Dass ich nach einem sehr peinlichen Radunfall hatte ich mir das in mehrere Teile zerlegt. Und der Arzt hatte mich gebeten, einfach mal die Füße ruhig, also vor allem die Arme ruhig zu halten, damit das in Ruhe zusammenwachsen kann. Und was mache ich? Ich gucke alle 8 Folgen von True Detective, die jeweils 1 Stunde lang sind.
Am Stück?
Ja, so fast am Stück. Also innerhalb von 2 Tagen, so zweimal 4.
Sie alter Binge-Viewer.
So heißt das. Binge-Viewer, das ist, das ist diese Fresskrankheit, ne, wenn man ganz viel auf einmal isst. Ja, genau. Nee, es war super. Ich falle halt immer noch auf Cliffhanger rein. Weil das ist echt total irre gemacht. 55 Minuten passiert gar nichts und in der letzten Minute wird es irre spannend. Und das wiederholt sich halt 8-mal.
Aber nee, eigentlich schön. Braucht man keine Cliffhanger mehr, weil ja neuerdings auch die einzelnen Serien ja schon dann komplett reingestellt werden. Auf einem Schlag die ganze Staffel. Man muss nicht bis zur nächsten Woche sich gedulden. Das ist ja auch nicht schlecht.
Nee, das fand ich auch ganz gut. Und was ich auch mit größtem Vergnügen geguckt habe, Transparent, die erste Serie bei Amazon Prime Dings da, wie heißt das, View?
Instant View.
Instant View, genau. Die fand ich ausgesprochen unterhaltsam.
Was glauben Sie eigentlich, wie verändert eigentlich dieses Nutzungsverhalten, übertragen wir das mal von Ihnen auf große Teile der Gesellschaft, auch quasi die Ansprüche an die Fernseh- oder Bewegtbildmacher, was die Inhalte angeht? Oder bleibt das alles gleich?
Also es gibt ja so einen ganz großen Trend, den Soziologen, Gesellschaftsforscher, Finanzmenschen und alle so feststellen. Es gibt den Verlust der Mitte. So, und auf der einen Seite gibt es dann ganz, ganz viele, die gucken umsonst Fernsehen oder Werbefernsehen. Und für die wird dann immer noch Dschungel und Bauer sucht Frau und wir richten unser Haus neu ein und Kochshow und so ein Kram gemacht. Und die anderen finden das langweilig und gucken für vergleichsweise teuer Geld im Prinzip, ja, so Serienkram, vielleicht auch andere Sachen. Und ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich irgendwann mal dazu kommt. Im Moment ist es ja immer Fiction und immer Serie und natürlich Kinofilme. Aber kommen wir dann irgendwann auch mal dazu, dass journalistische Inhalte, und jetzt wird es ja spannend, dass die dann auch mal bezahlt werden. Und da sind wir dann wiederum bei den Krautreportern, die das im Moment noch im Wesentlichen auf ich sag mal, gedruckt oder geinternettet machen, aber sind wir irgendwann auch bereit für richtig gute Dokumentation, für Enthüllungen, für ein richtig tolles Nachrichtenprogramm Geld zu bezahlen? Also ich wäre das.
Bezahlen Sie nicht Ihren Rundfunkbeitrag?
Natürlich bezahle ich meinen Rundfunkbeitrag, die ja wiederum euer Honorar bezahlen.
Sind nicht die Krautreporter und Ihres in diesem Fall, sind nicht eigentlich die Krautreporter eigentlich auch ein öffentlich-rechtliches Internet?
Ohne, das dass ist da Parteien eine extrem spitzfindige Frage. Nein, sind sie natürlich nicht, weil sie crowdgefundet sind. Oder ist das öffentlich-rechtlich, wenn man crowdgefundet wird?
Das ist die Frage. Es ist so ein bisschen die Frage. Also ich meine,
macht man zum Aspekt der Freiwilligkeit fest?
Es gibt die Öffentlichkeit, die natürlich, also die Leute, die investiert haben, kontrollieren natürlich irgendwie auch die Krautreporter. Zwar nicht direkt, aber indirekt. Naja, ich kann immer drohen und sagen, der Newsletter hat mich heute wieder gelangweilt. Ich verlängere nicht.
Ja gut, aber das kannst du mit dem Kauf oder Nichtkauf einer Zeitschrift am Kiosk auch.
Ja. Also Sebastian Esser, der die Krautreporter ja nach vorn gebracht hat, der saß ja lange Jahre in meinem, oder wir saßen zusammen in meinem Büro. Und Sebastian ist ja ein guter Mensch, was man nicht von allen Journalisten in diesem Land sagen kann. Und der hat sich das ja aus Holland, da wurde das ja schon vorher versucht, dieses crowdgefundete Journalismusprinzip. Und ich habe ihm immer gesagt, Sebastian, bitte hör doch mal auf mit diesen Wohltätigkeitsveranstaltungen. Du machst dich und ganz viele Menschen unglücklich, und dickköpfig, wie diese jungen Menschen sind, hat er natürlich nicht drauf gehört und hat das alles nach vorne getrieben. Und jetzt hat er Krautreporter. Und was habe ich gemacht, weil ich ja auch ein guter Mensch bin, was viele bestreiten? Ich habe gleich 10 dieser Abos gekauft. Dann gab es auch, glaube ich, Rabatt. Ne? Das hat irgendwie 500 Euro gekostet. Das war so eine Spende halt. Und ich gestehe, ich verfolge das nur sehr bedingt. Ich kriege auch jeden Morgen diesen Newsletter, der ist mir, ich finde es nicht so rasend spektakulär, was sie machen. Also nochmal, es ist nicht schlecht, um Gottes Willen, es ist auch alles bemüht und es ist auch alles, ey, wow. Aber so, es ist nicht so, dass ich morgens mit feuchten, zitternden Fingern vorm Rechner sitze und sage, boah, was haben die Krautreporter jetzt? Aber und jetzt kommt die entscheidende Frage. Im ersten Jahr haben ganz viele von uns gesagt, ey, komm, die sind okay, die haben was vor, die 50 oder 60 Euro sind's mir wert. Halleluja, geht mit Gott und tut was Gutes. Die entscheidende Frage ist, machen wir das nächstes Jahr nochmal?
Ja.
So. Und die möchte ich nicht abschließend beantworten.
Auf der anderen Seite kommen natürlich dann auch neue Leute hinzu, die erstmal dann darauf aufmerksam geworden sind. Ich meine, als die ganze sehr lange andauernde Crowdfunding-Phase war, wusste natürlich die ganze Medienszene irgendwie Bescheid. Mhm. Aber zum Beispiel, mein Bruder hat sich bei mir gemeldet, als die Phase abgeschlossen war, so, hey, ich habe hier was Interessantes gesehen, und das fand ich total faszinierend, weil man für gute Inhalte mal was ausgeben, das klingt sehr ambitioniert und das ist spannend. Hast du davon schon gehört? Und da dachte ich so, ach guck mal, das geht auch so in andere Bereiche rein, die
ja
vielleicht nichts mit Medien machen.
Wie viele dieser Brüder gibt es jetzt
zwei
in Wirklichkeit? Ja, also meiner zum Beispiel nicht. Hm. Der liest immer noch die Münsterische Zeitung, glaube ich.
Das geht ja gar nicht mehr.
Ja, dann die Westfälischen Nachrichten, was halt so gibt. So, also ja, mal gucken. Also bin ich nächstes Jahr wieder euer Gast, weil kein anderer Bock hat, Donnerstagabend mit euch zu vertrödeln, dann könnten wir jetzt eine Wette abschließen. Gibt es die Krautreporter nächstes Jahr noch?
Okay, wir machen jetzt hier eine Wette. Herr Perler, was sagst du?
Ich sage, dass es sie noch gibt.
Das reicht. Herr Schumacher, was sagen Sie?
Ja gut, ich würde so sagen, es gibt sie noch, aber so auf dem letzten Reifen. Also kleiner, schlanker, weniger. Ich glaube ja auch nicht an dieses Prinzip, so 25 Menschen, dass die alle gleich fleißig und gleich kreativ und gleich gut sind oder so. Also es gibt sie noch, aber in so einer abgespeckten, in so einer Light-Version.
Okay, dann sage ich, dann die gibt es dann nicht mehr.
Boah. Ja gut, dann haben wir ja auch, brauchen wir die Wette ja gar
nicht.
Und was
wetten wir denn?
Worum möchten Sie denn wetten?
Um Krautreporter-Abo?
Zum Beispiel eine Viertelstunde Werbung für mein neues Buch.
Ja. Okay, darum wetten wir.
Ja, ja.
Sie haben ein Buch für die Energieversorger geschrieben, ne? Restlaufzeit.
Sie sind so ein Miststück.
Wir sprechen gleich drüber, über das Buch Restlaufzeit von Hajo Schumacher.
Das ist haben überhaupt nicht für Energieversorger.
Für Medien.
Für Medien.
Nein, für
auch Medien, auch Print. Es geht um Print. Es geht um Print. Und das vertiefen wir sehr gerne gleich hier bei D Radio Wissen, denn Hajo Schumacher ist heute Abend bei uns zu Gast.
D Radio Wissen, was mit Medien, das bücherlesende Medienmagazin für ehemalige Chefredakteure und solche, die es werden wollen.
Da gab es ja wirklich ordentlich Fluktuation. Wir sind mitten im Medienjahresrückblick mit Hajo Schumacher, was so spannende Medienposten angeht. Herr Schumacher, was würden Sie sagen, was war so der größte Kracher? War es tatsächlich Büchners Abgang beim Spiegel?
Also Kracher im Sinne von Aufreger oder wo alle drüber geredet haben. Ich finde das Triple ja viel interessanter, weil wir hatten Quos, Wichmann und Büchner. Es waren ja alle drei illustrierten Wochenmagazine gleichzeitig, die ihre Spitze ausgewechselt haben. Wobei der Spiegel das natürlich wirklich hingekriegt hat, das besonders unelegant und unappetitlich zu machen. Und ja, also ich meine, wenn der Spiegel mal über sich selber schreiben würde, ne, was würden die sich Was würden die sich zerlegen? Also diese Klugscheißer von der Elbkante, die immer alles besser wissen und so, kriegen es selber auch nicht gebacken. Man sieht da, glaube ich, ein Grundsatzproblem, dass das beim Spiegel vielleicht noch evidenter ist als bei anderen Personalentwicklungen. Das ist immer dieser Glaube, dass Leute, die gut schreiben können, auch gute Ressortleiter, gute Organisationen, gute Blattmacher, gute Geschichtenmenschen sind. Stefan Aust war einer, der konnte auch schreiben, aber der war jetzt nicht so der super brillante Autor, der war aber ein unheimlich optischer Mensch, der konnte zum Beispiel gute Titel machen. Das ist so eine Fähigkeit, die dann manchmal bei der Personalentwicklung so ein bisschen zu kurz kommt. Und was mich am allermeisten wundert, als ich noch beim Spiegel war, das war ja, ach, da waren Sie ja noch gar nicht geboren, da habe ich von den alten Fahrensleuten eines gelernt. Es gibt so eine Grundregel, die heißt Team. Wir sind zusammen. Das Heft, der Spiegel, ist das Gesamtprodukt ist wichtiger als der Einzelne. Und wenn es einen gibt, der alles sagen und schreiben darf, dann ist das Rudolf Augstein.
Ich glaube, das war auch ungefähr das, was Kurt Schnibben mit seinem Facebook-Posting als
das war doch das genaue Gegenteil.
Eben. Ja.
Hey, Redaktionsgeheimnis heißt nicht ohne Grund so. Und das gilt nicht nur für irgendwelche Geschichten, die gerade hot sind, wo die Unterlagen gerade angekommen sind, sondern es gilt auch für interne Debatten. Und dieses alles nach außen tragen und ich mache mir jetzt einen schlanken Fuß und komischerweise ist der Spiegel ja so ein Sammelbecken von ehemaligen Zeitredakteuren, die alle sozialisiert worden sind in dieser unheilvollen Zeit, als die erste Seite noch die Grabplatte hieß und Theo Sommer und Robert Leicht um die Wette geschlaumeiert haben und ihre Leser unendlich gelangweilt haben. Und da wurde dieses Autorenprinzip, boah, der Autor ist der Größte und der Tollste und der Wichtigste. Und ganz viele Menschen, die beim Spiegel gerade das Sagen haben, in diesem Mittelbau, wo man in der Partei oder in der Behörde immer Lehmschicht sagen würde, diese Lehmschicht stammt aus dieser alten Zeit. Und Giovanni Di Lorenzo ist bestimmt froh, dass er die alle nicht mehr hat oder nur noch wenige, mit denen kann man dann ja so irgendwie umgehen. So, und die blockieren jetzt den Spiegel. Und der Spiegel ist jetzt ein bisschen so wie die Zeit damals. Und da mal durchfegen zu wollen, ist kein so ganz schlechter Ansatz.
Hätte
sich da vielleicht ein bisschen mehr Truppen besorgen sollen. Und dieser Auftakt da mit Nikolaus Blome, was übrigens eine völlig richtige Entscheidung war, jetzt mal rein inhaltlich, weil zum ersten Mal wieder Kante gezeigt wird und nicht dieser Feuilletonisten-Scheiße, oh, man sagt, Angela Merkel hat einen moderativen Führungsstil, was dann über 6 Seiten als großes essayistische Erkenntnis da ausgebreitet wird oder wurde zumindest. Also Blome war personell sicherlich eine goldrichtige Entscheidung, nur so ein bisschen unelegant eingeflogen.
Was wird jetzt aus Büchner?
Ich vermute mal, dass die Gehaltszahlungen noch 2-3 Wochen weiterlaufen werden. Der ist ja super. Ich meine, der hat doch gezeigt, was er kann. Der hat Spiegel Online groß gemacht. Der hat dpa wieder auf Kurs gebracht. Also der ist ja nun wirklich alles andere als ein schlechter Mann. Und man muss mal sich angucken, Georg Mascolo und Matthias Müller-Blumenkron, die vorher gescheitert sind an diesem unregierbaren Haufen. Georg ist inzwischen da in diesem Rechercheverbund mit Süddeutscher und NDR und BDR super im Geschäft. Matthias Müller-Blumenkron ist bei Faznet unterwegs. Also es sind ja alles prima Leute. Und man muss sich mal fragen, wie viel Verschleiß sich der Spiegel eigentlich noch leisten kann. Jetzt mal gucken, was sie mit den nächsten veranstalten.
Müssen wir uns dann eigentlich um den Spiegel mehr Sorgen machen als um Herrn Büchner? Wahrscheinlich.
Allerdings. Also Wolfgang Büchner wird allemal überleben, um den muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Der Spiegel hat einfach, es gibt ja noch viel mehr Gründe. Also erstens mal sind sie online, obwohl sie da ja einen totalen Top-Scout haben, der auf Facebook auch die ganze Blattgeschichte nochmal erklärt. Ich finde, online sind sie zwar Leitmedium, aber dass das richtig Geld verdient, kann man nicht sagen. das Heft verdient immer weniger Geld und am Ende hat man drei Kulturen da. Man hat die Altredakteure mit ihren Altverträgen sehr satt und dann hat man die Onliner, die zur Markenbildung sicherlich inzwischen sehr viel beitragen, die von Einkünften her wahrscheinlich irgendwie so bei einem Drittel sind. Und dann hat man noch Spiegel TV, die es auch noch gibt. Und diese alle mal zusammenzukriegen, oder vielleicht will man sie gar nicht zusammenkriegen, dass man sie dann wieder in drei Teile zerhackt und sie gegeneinander laufen lässt, was auch immer. Aber es fehlt einem so ein bisschen die Fantasie, wie man da ein Team zusammenkriegt. Aber hatte der FC Bayern nicht auch mal so eine Phase? Ich glaube, die brauchen so einen Matthias Sammer. Wer ist der deutsche Sammer, der den Spiegel retten könnte? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich könnte Di Lorenzo,
aber...
Was sollte den motivieren, zum Spiegel zu gehen?
Naja, historisch, ne? Also der hat ja nun wirklich alles hingekriegt. Der hat den Tagesspiegel, bis er da war, auf einem guten Kurs gehabt, wovon der Tagesspiegel jetzt leider runtergefallen ist, weil Sebastian Turner so ein Reklame... Mogul sich das Blatt nun gegriffen hat und virtuos versucht, Werbung und Journalismus zu vereinen. Das ist nicht gut. Giovanni Di Lorenzo hat die Zeit wirklich ganz toll wieder hingestellt und eigentlich muss man ja auf dem Höhepunkt des Erfolges muss man ja gehen und den nächsten schwindsüchtigen Patienten übernehmen und da fällt einem ja nur der Spiegel ein.
Aber wäre es beim Spiegel klug zu sagen, nee, mache ich nicht?
Ich glaube, das haben in letzter Zeit relativ viele gesagt. Also früher hätte man sich mehrere Körperteile abgehackt, wenn der Spiegel gerufen hätte. Heute gibt es tatsächlich Leute, die sagen, ach nö, brauche ich jetzt nicht so dringend. Man muss sich ja nur angucken, was mit den letzten passiert ist. Also so einen richtig ehrenhaften Abgang, ob das jetzt Stefan Aust, ob das Blumenkron Maskolo, ob das Büchner waren, will man sich von der Redaktion so behandeln lassen? Will man so kaltgestellt werden? Gut, ich will jetzt auch nicht alles auf die Redaktion schieben, aber wir hatten da Bock drauf, nö.
Ein Thema, was Sie schon kurz erwähnt haben, war ja die Deutsche Welle. Jetzt in den letzten Wochen gab es immer mal wieder Diskussionen um die strategische Ausrichtung und ich glaube, das wird auch in den kommenden Monaten immer mal häufiger auch in den Medien noch ein Thema werden. Aber das ist ja schon spannend, wenn wir jetzt nicht nur die Deutsche Welle nehmen, sondern generell das Thema Auslandsrundfunk, wie da wo experimentiert wird, welcher Scheich unzählige Milliarden in irgendwelche Fernsehnetzwerke steckt. RT Deutsch gibt es jetzt bei uns, russische Propaganda, jetzt erstmal als Webstream und wer weiß auch noch als Fernsehprogramm dann irgendwann. So dieser Markt der Nachrichtenkanäle oder Pseudo-PR-Kanäle, das ist schon spannend auch, was da gerade passiert. Macht Ihnen das Sorgen?
Ach ja.
Oder sind Sie da ganz entspannt, weil Sie sagen, ja, denn nach 3 Jahren merken die auch, dass das nichts bringt und dann stellen sie es wieder ein und machen dann doch eher eine Webseite.
Also
wenn
das Spielzeug eines russischen Präsidenten ist und das Thema Finanzierung kein Thema ist und man da nicht großen Parlament fragen muss oder irgendwelche Ausschüsse, dann ist das alles ganz einfach. Ich bin ein bisschen befangen, weil ich die letzten 7 Jahre für die Deutsche Welle, also für Deutsche Welle TV gearbeitet habe und das auch gerne gemacht habe. Und ich sag mal, die gute alte Deutsche Welle hat erstens mal das Problem, was einige Bundesministerien auch haben, dass sie nämlich zwischen Bonn und Berlin so richtig schön sauber und noch mehr als die Politik zerrissen sind mit so einer doppelten Führungsspitze, die dann auch nicht immer nur nach den Gesetzen der Harmonie funktionieren. So, die alte Deutsche Welle hatte eher, ich würde mal sagen, diesen Goethe-Institut-Ansatz. Ne? Also wir machen ein bisschen Werbung für Deutschland und wir bilden junge Journalisten in aller Welt aus und wir haben ganz viele Sprachen in allen Teilen der Welt und in Afrika und in Lateinamerika und in Asien. Überall sind wir unterwegs und machen Reklame für Deutschland. So, also Goethe-Institut-Ansatz. Ne? Deutsch gut. Sympathisch, prima, nett. Nun bewegen wir uns in einer, wie wir alle wissen, globalisierten Welt und es geht jetzt nicht mehr nur um eine nationale oder europaweite Meinungshoheit, sondern es geht um eine globale Meinungshoheit. Und wenn auf einmal der Russe mit Russia Today erzählt, wie es in der Ukraine zugeht oder eben auch nicht, und wenn jetzt irgendwelche Golfscheichs erzählen, wie es denn um die IS im Nordirak steht oder in Syrien oder sonst irgendwo, dann überlegt sich natürlich die Groß- und Mittelmacht Deutschland auch, sag mal, müssen wir in diesem globalen Konzert eigentlich auch mitspielen und müssen wir eine deutsche / europäische Stimme in diesem Konzert hinzufügen? Und wie wichtig ist eigentlich die Meinungshoheit oder zumindest mal so ein Teil der Meinungshoheit im globalen Gerede? Und da steht man ja vor der Frage, machen wir weiter Goethe-Instituts Deutsche Welle, wofür es viele gute Gründe gibt, oder aber machen wir ein deutsches, so sehen wir die Welt, Fernsehen, wofür es auch viele gute Gründe gibt. Und Peter Limburg ist der neue Intendant, ist jetzt für die zweite Variante, für die internationale Variante angetreten, und der hat gesagt, so zack, wir brauchen einen englischen Backbone, wie das bei uns im Mediengewerbe heißt, also praktisch so eine Hauptschlagader auf Englisch, damit sie es auch alle in der Welt verstehen. Tja, und diese Woche waren viele Kollegen auf der Straße und haben gesagt, es kann doch gar nicht sein, dass die Deutsche Welle kein deutsches Programm mehr macht. Und jetzt erleben wir was Spannendes, jetzt sagt Peter Limburg, wir können das nicht alles finanzieren, diesen riesengroßen Umbau, und ob es jetzt noch einen Nachschlag gibt vom Bundestag, vom Kanzleramt, möchte ich mal bezweifeln, mal sehen, wie das ausgeht.
Klingt aber vielleicht nach einer Taktik.
Ja.
Oder nach einem Pokerspiel?
Das kann sein, ich verstehe nicht viel von diesen ganzen Ränkespielen. Ich weiß nur eins, wenn man die Kanzlerin oder Herrn Lammert oder Herrn Steinmeier oder irgendwelche Ausschussvorsitzende oder Frau Grütters oder wer auch immer da das Sagen hat, wenn die das Gefühl haben, eigentlich haben wir denen doch schon ganz gut was gegeben und jetzt wollen die uns auch noch erpressen, darauf reagieren die manchmal ein bisschen allergisch. Aber das, wie gesagt, ist nur so gefühlt.
Heike Schumacher hat ein Buch geschrieben, das heißt Restlaufzeit. Darüber reden wir gleich hier bei D-Radio Wissen. Was mit Medien? Das Medienmagazin, das so langsam das Jahr 2014 abschaltet. Es wurde ja viel gesendet, viel gedruckt und viel gesagt. Und
aber da wenig vertraut.
Ja, da musst du jetzt mal langsam mit Schluss sein. Ja, mit dem Vertrauen, das ist wirklich eine Sache, die macht mir große Sorgen.
Ach komm.
Heike Schumacher ist weiter bei uns.
Das ist doch nur gespielt, diese Sorge.
Nee, das glaube ich dem Daniel.
Okay.
Was ich total spannend finde, jemand aus der ARD-Zuschauer-Beantwortungsredaktion postet auf Facebook, anonymisiert, welche Nutzerkommentare rund zu Pegida, die sich deckungsgleich im Spiegel-Online-Forum auf süddeutsche.de bei diesem komischen neuen Katzentisch, wo kommentiert werden kann, oder auch zum Beispiel auf anderen Facebook-Seiten von Regionalseiten zu finden sind, wo eigentlich, sobald da Pegida steht, steht doch drin, ach, ihr seid doch alles Systempresse, alles gleichgeschaltet und so weiter und so fort. Entwickelt sich da eine Parallelgesellschaft,
diese Parallelgesellschaft hat sich schon längst entwickelt. Das ist doch, also Pegida ist ja jetzt eher ein Endpunkt als ein Anfangspunkt.
Was heißt das für Medien?
Ich glaube, es war bei FAZ.net eine Geschichte, die wurde jetzt nochmal im Abschlussheft einer Lehrredaktion der Deutschen Journalistenschule München nochmal nachgedruckt über einen hauptberuflichen Kommentator. Das ist ein frühpensionierter früherer NVA-Offizier, der hat sich dann nochmal kurz als Schlosser versucht, ist Mitte 50, unzufrieden mit der Gesamtsituation, und der sitzt 12 bis 15 Stunden vorm Rechner und pestet alle Kommentarspalten dieser Republik voll, alle. Und den kennen auch alle Moderatoren, die diese Foren moderieren. Und der macht mindestens 200 Kommentare am Tag mit verschiedenen Accounts. Und der weiß auch genau, wo er reinpieken muss, damit er gesperrt wird. Dann kann er nämlich sagen, guck mal, die Systempresse will mich mundtot machen. So weit sind wir schon mit der Pressefreiheit. Also er weiß immer genau, wenn er was mit Hitler, Nazi vergleicht und so, dann schmeißen ihn die Moderatoren raus, und zwar zu Recht. So, und wenn er mit seinem Quatsch durchkommt, so von wegen, die Ausländer essen uns alle die Weihnachtsgänse weg, dann dann kommt er halt mit seinem Kram durch. Und das Interessante ist, da ist ein absolut, Sascha Lobo hat das ganz schlau auf Spiegel Online gestern geschrieben, da ist so ein komplett abgeschottetes, hermetisches Weltbild entstanden, das sich über die sozialen Medien immer wieder selber befeuert. Da steht irgendwo, Studentenwohnheim wird renoviert und da ziehen jetzt Flüchtlinge ein. Da wird natürlich drunter kommentiert, ja klar, für unsere deutschen Studenten, da ist die alte Bruchbude gut genug, ne? Aber für die Flüchtlinge wird natürlich Luxus saniert. Totaler Unsinn, aber scheißegal, nach diesem Muster wird jede Geschichte, jede Zahl, jedes, alles, was es zu dem Thema gibt, irgendwie zurechtgedreht. Die schicken sich das alle gegenseitig, die liken das alle gegenseitig, die forwarden das alle gegenseitig und so ist schon lange eine Parallelgesellschaft entstanden.
Aber wie groß ist sie?
Die Anhänger von Sarrazin und Ulf Kotte, das sind ihre beiden Götter, die lassen sich nicht verbiegen von der Systempresse und die sagen, wie es ist. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie groß diese Community ist, aber man kann sich ja mal den Spaß machen und bei diesen Trolls, und das sind wirklich Trolls, einfach mal gucken, wer liked da und so. Und das ist alles Pegida-Fanboys, alles im Wesentlichen Männer über 50, also White Male Trash würde man sagen. Als Psychologe würde ich sagen, ganz viel Projektion dabei, weil viele von denen sind eben auch erwerbslos und treten jetzt einfach nach unten auf diejenigen, die noch ein bisschen erwerbsloser sind. Und das schlechte Gewissen, was sie selber haben, weil sie nicht besonders produktiv sind, das äußert sich dann in diesem Hass gegen alles und jeden
ganz widerlich. Das ist total spannend. Zum Beispiel, aus einem Ulf-Kotte-Blog-Beitrag verlinkt worden mit meinem privaten Blog. Was dort in 5 Minuten an Traffic, also an Besuchern rüberkommt, das bekommt man nicht, wenn man 2 Tage lang bei Turi 2 ganz oben drin steht.
So, und wie kommt das? Weil ganz viele von diesen Menschen offenbar wirklich permanent online sind. Permanent. Die haben wahrscheinlich parallel dazu noch RTL 2 laufen oder irgendeinen Pornokanal oder so. Und wie gesagt, ich finde das psychologisch sehr interessant, was da passiert. Warum sind die so? Ich glaube, da ist ganz viel Angst, ganz viel Verletzung, ganz viel Traumatisierung. Das sind ja interessanterweise auch alle, die Putin so toll finden. Hm. Putin hätte die alle schon längst nach Sibirien ins Lager gejagt, wenn die es gewagt hätten, in Moskau majestätsbeleidigend rumzubloggen. Aber das ist ja auch das Interessante. Widersprüche machen überhaupt gar nichts. Also es muss kein konsistentes Weltbild sein, sondern es werden sich immer nur wieder so 2- und 3-Zeiler und siehste und guck mal. Und
Herr Schumacher. Entschuldigung. Bevor wir jetzt gleich über Ihr Buch reden, der Herr Peller hat mir noch seinen Zettel, da steht 2015 reingereicht.
Der Peller ist aber auch ist ein kreatives Köpfchen, oder? Der kommt mit tollen Ansätzen.
Nicht schlecht eigentlich, oder? Ja. Wir wollten ihn doch gerne noch Raum lassen, auch noch den einen oder anderen Wunsch für das Medienjahr 2015 an dieser Stelle zu äußern.
Boah, also Wunsch, dass alles wieder so ist wie früher.
Ach, das meinen Sie ja nicht ernst.
Nee, ich muss mich manchmal echt vor mir selbst in Sicherheit bringen. Heute war wieder so ein Beispiel. Ich weiß, dass ich morgen früh auf Radio 1 den Fall Edati kommentieren soll. Und ich bin dermaßen übergeladen von Einschätzungen und Tweets und Zeug und Ausschnitten und Kram. Ich gestehe, ich bin wirklich überfordert. Meine Festplatte, ich gestehe meine eigene Limitation. Ich werde damit nicht mehr fertig. Es ist mir zu schnell, es ist mir zu viel, es ist mir zu komplex, es ist mir zu unkonkret. Ich komme echt nicht mehr mit. Und das habe ich inzwischen bei einigen Themen. Je komplexer sie werden, desto verwirrter ich bin. Und je mehr sich irgendwelche Leute aufschwingen und sagen, ey, wir sind aber hier die ganz Checker, wir sagen aber, wo es lang geht, desto skeptischer werden.
Herr Peller, ja, ich falte, es wird, wenn jetzt so ein Geständnis kommt, wird es langsam Zeit, Herrn Schumacher ein Lebenswerk auszuzeichnen.
Ach du Scheiße.
Dann das haben wir noch gewollt. Nicht.
Okay.
Dann können wir. Hier, das ist so, jetzt hier so ein kleines Krönchen gebastelt.
Okay. Mhm.
Herr Schumacher.
In so ein Burger King-Ding, habt ihr das mitgehen lassen?
Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, hiermit zeichnen wir Ihr Lebenswerk aus.
Toll.
Für Medienrückblick-Kommentiererei schon jetzt das 2. Mal bei uns, hier bei Was mit Medien. Und es war uns eine große Freude. Herzlichen Dank.
Das ist auch eine tiefe Dankbarkeit, die mich durchdringt.
Auch uns.
Ja.
Und auf die Wetteinlesung im neuen Jahr freuen wir uns sehr.
Ich erst.
Machen Sie es gut, bis 2015.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
So, Herr Peller, damit hätten wir Herrn Schumacher verabschiedet.
Zum Glück.
Da ist auch gerade noch hier noch von der Nachrichtenredaktion uns noch eine passende Meldung reingereicht worden. Denn der Bundestag hat der geplanten Neuausrichtung des staatlichen Auslandssenders Deutsche Welle zugestimmt. Und was das genau bedeutet, das hören wir dann jetzt auch gleich nochmal hier in den Nachrichten. Haben wir gerade ja noch drüber gemutmaßt. Herr Peller, es war schön mit dir heute Abend.
Ja, ich fand, es war ein schönes Medienjahr. Das war das letzte Mal in diesem Jahr. Und
am 8. Januar hören wir uns wieder dann an dieser Stelle. Bis dann wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen.